Es gibt diese Morgenden. Du wachst auf von den Sonnenstrahlen, die dich wecken. Und du riechst den Duft von frischem Kaffee. In deinem Bett neben dir liegt die richtige Person. Und sie lächelt dich an. Und dir fällt ein, du hast Urlaub. Kein Druck, kein Wecker, keine Verantwortung. Man möchte die Welt umarmen. Und los geht's, ab in den Tag. Und dann gibt es diese Morgenen, du wirst wach und dein Kopf rast schon. Du weißt noch gar nicht, ob du so richtig wach bist, aber im Kopf ist schon so viel los. Dir kommt alles in Sinn, alles, was ansteht heute am Tag. Alle Entscheidungen, alle Probleme. Und dann schaust du noch auf dein Handy und siehst, oh, nochmal 3 neue WhatsApps, noch 2 Anrufe, 2 Nachrichten auf dem AB. Und irgendwie ist dein Daumen aus Versehen aufs E-Mail-Programm gegangen und schon ist die erste berufliche E-Mail und du denkst, das wird auch wieder ein Ding. Und dann klickst du nochmal weiter und auf einmal bist du bei den Nachrichten angekommen und denkst, ne, eigentlich möchte ich im Bett bleiben. Eigentlich möchte ich die Decke nur über meinen Kopf ziehen. Ich möchte hier nicht raus. Ich will hier bleiben im Bett. Und ich glaube, genauso ging es damals Pontius Pilatus. Jemand, der viel Verantwortung getragen hat. Er war römischer Statthalter von Judäa zu der Zeit 26 bis 36 nach Christus. Es gibt einige Quellen, wo er erwähnt wird, auch außerbiblische. Ich glaube, das ist der Grund, warum er es auch ins apostolische Glaubensbekenntnis geschafft hat. Weil dann weiß man ziemlich gut so den Zeitpunkt, wann das Ganze stattgefunden hat. Und er war mit seiner Frau in Jerusalem beim Passafest, so lesen wir es. Und wir lesen, wie er früh morgens geweckt wurde. Und schon ging die Arbeit los, Verantwortung tragen, Entscheidung treffen. Und so lesen wir in allen 4 Evangelien diese Begegnung zwischen Pilatus und Jesus. Und die ist sehr ausführlich beschrieben. Und ich fange mal mit dem Lukas-Evangelium an. Lukas, Kapitel 23, ab Vers 1. Der gesamte Hohe Rat erhob sich und sie führten Jesus zu Pilatus und trugen diesen ihre Anklage vor. Wir haben festgestellt, sagten sie, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei der Messias und König. Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Darauf sagte Pilatus zu den führenden Priestern und der Volksmenge, ich kann keine Schuld an diesen Menschen finden. Aber sie beharrten auf ihren Anschuldigungen und erklärten, mit seiner Lehre, die er im ganzen jüdischen Land verbreitet, hetzt er das Volk auf. Angefangen hat er damit in Galiläa und jetzt ist er bis hierher gekommen. Das ist der Start von Pilatus in den Tag mit einem Problem. Die religiösen Führer kommen zu ihm, sagen, hier ist Jesus, der wiegelt das Volk auf, der sagt, das Volk soll keine Steuer mehr zahlen. Also es ist erstmal das Problem des Hohen Rates. Auf einmal merkt er, jetzt habe ich ein Problem. Weil sein Job als Verantwortlicher, als Eingesetzter von Rom, war es für Ruhe und für Ordnung zu sorgen und dafür sicherzugehen, dass der Geldfluss, dass die Steuern fließen und zum Kaiser kommen. Und er wusste, okay, jetzt habe ich hier eine Aufgabe zu erfüllen. Schwere Anschuldigungen. Und so lesen wir in den verschiedenen Evangelien verschiedene Dialoge, wie sie miteinander sprechen. Und wir lesen in all diesen Dialogen relativ wenig, was Jesus sagt. Er ist sehr ruhig und er sagt sehr, sehr wenig, obwohl er hier angeklagt wird. So lesen wir bei Markus 15, Vers 5, wo Pilatus sagt, doch zu seinem Erstaunen gab Jesus keine Antworten mehr. Also Jesus war sehr, sehr zurückhaltend in dem, was er sagte. Und die anderen sagten sehr, sehr viel. Er fand aber keine Schuld an ihm. So lesen wir das. Pilatus fand keine Schuld an ihm. Und dann gibt es in Matthäus noch diesen Einschub. Dort heißt es, während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Der Sachverhalt war für Pilatus relativ schnell klar. Also hier hat es nichts mit einer politischen Dimension zu tun. Das ist wohl was Religiöses, Internes. Und das, was vorgeworfen wird, das hat er vielleicht auch nicht gemacht. Also er ist sich sehr klar und gleiche Meinung wie seine Frau, er ist unschuldig. Aber er merkt, dieser Hohe Rat, der lässt nicht locker. Der lässt nicht locker. Und dann gibt es aber so einen Satz, so haben wir es eben gehört, angefangen hat das Ganze damit in Galiläa. Und so lesen wir dann weiter, Vers 6, als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer sei. Man bestätigte ihn, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes kam. Da ließ er ihn zu Herodes führen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem war. Was für eine Strategie. Er merkt, okay, er hat eine Meinung, aber irgendwie kommt er nicht weiter. Hört das, okay, der kommt aus einem anderen Herrschaftsbereich. Ich bin raus. Und er schiebt das Problem einfach weiter. Wer kennt das nicht? Es wird schwierig im Leben. Und man hat eine Hoffnung und merkt, hey, ich bin raus. Das ist von meinem Nachbar das Problem oder von meinem Kollegen oder von meiner Frau oder von meinem Mann oder von wem auch immer, aber nicht von mir. Und dann lesen wir im Lukas-Evangelium, wie Jesus zu Herodes kommt. Und Herodes hatte schon lange darauf gehofft, Jesus endlich kennenzulernen. Er hatte viel von ihm gehört und hatte sich gefreut. Und dann war Jesus da, aber Jesus war genauso wortkarg zu ihm. Und das hat ihn geärgert und es war kein langes Gespräch. Und er hat ihn dann verspottet und dann wieder zurückgeschickt. Und so lesen wir jetzt weiter im Lukas-Evangelium ab Vers, Kapitel 23 ab Vers 13. Pilatus rief die führenden Priester und die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und erklärte, ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun habe ich ihn in eurem Beisein verhört und habe in ihm keinen der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr sagt also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Er ist sich sicher, in diesem ganzen Hin und Her, das reicht nicht, dass er zu Tode verurteilt wird. Er ist unschuldig. Und so Vers 16, darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch da schrien sie alle im Chor, weg mit ihm, gibt uns Barabbas frei. Barabbas saß im Gefängnis, weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hatte. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Verhör zu schaffen. Sie aber schrien umso lauter, lasst ihn kreuzigen, lasst ihn kreuzigen. Pilatus machte noch einen dritten Versuch. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragt er sie. Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, jedes soll gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus unter dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Es gibt zwei unterschiedliche Meinungen, wie über Pilatus gesprochen wird. Es gibt die einen, die sagen, er hat Jesus verraten, er ist eingeknickt, er hat seine Macht nicht genutzt. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, aber alle in dieser Zeit sind weggelaufen. Seine Jünger haben ihn sogar noch verleugnet. Die haben noch nicht mal gesagt, er ist unschuldig, die haben ihn verleugnet. Und zum Beispiel die koptisch-orthodoxe Kirche hat einen extra Tag für Pilatus, um an ihn zu denken, als Märtyrer. Und ich möchte mit euch jetzt heute Morgen nicht Pilatus einordnen oder bewerten, sondern mehr unser Leben in den Blick nehmen. Weil es geht, glaube ich, in dieser Geschichte, ist es wie so ein Spiegel auch für unser Leben. Es ist so ein entscheidender innerer Konflikt. Wir wissen etwas, aber wir handeln anders. Oder Wissen und Handeln kommt irgendwie nicht zusammen, unsere Verantwortung. Und das ist dieses innere Drama, was wir auch in Pilatus hier spüren und was so ausgeschmückt wird in den Evangelien. Pilatus weiß, was richtig ist, aber er spürt gleichzeitig diesen Druck, anders zu handeln, weil die Menge um ihn herum laut ist, weil die religiösen Führer nicht locker wollen, weil die Situation droht zu eskalieren. Und plötzlich geht es Pilatus nicht mehr so um die Wahrheit, wer hat hier recht, sondern es geht ihnen um Stabilität, um Ruhe. Es geht ihnen nicht mehr um die Gerechtigkeit, sondern er denkt an seine eigene Karriere. Es geht nicht mehr um Jesus, sondern es geht auf einmal um ihn selbst. Und er möchte Ruhe. Und er versucht da diese verschiedenen Auswege, ob die vielleicht funktionieren. Und Pilatus benutzt Strategien, die uns heute, ich finde, die kommen irgendwie noch so erschreckend bekannt vor. Also die erste Strategie, ich habe sie eben schon ausgeschmückt, Zuständigkeit erstmal klären und versuchen, die Zuständigkeit wegzuschieben. Und ich glaube, als er das Wort erst in Galiläa dann gehört hat, hat es in seinen Augen vielleicht so, ach, zum Glück, nicht mein Problem, nicht mein Bezirk. Und wer kennt es nicht? Irgendein Problem und irgendwie die Hoffnung, ist dafür nicht jemand anders zuständig. Wenn es in der Firma ist, vielleicht eine andere Abteilung oder da muss man erstmal Rücksprache mit dem Controlling halten oder was auch immer. Oder die Hoffnung, es ist dieser Baum, der da gerade rüberwächst in dem Nachbarschaftsding. Ich hoffe, der Nachbar ist dafür zuständig und nicht ich selber. Oder es haben ja auch andere das Problem gesehen. Warum muss ich das machen? Das muss doch eigentlich jemand anders machen. Dafür gibt es doch Leute, die dafür bezahlt werden. Oder mein Bruder, meine Schwester, meine Kinder, meine Frau. Wir delegieren Dinge oder versuchen sie nur im Kopf zu delegieren, ohne dass wir es manchmal sagen, um uns Hauptsache nicht die Hände schmutzig zu machen. Und er merkt, er kommt so nicht weiter. Und so ist es auch manchmal bei uns. Wir haben dieses Problem, wir haben die Verantwortung. Und dann kommt es zu diesem faulen Kompromiss, so würde ich das benennen. Herodes schickt ihn wieder zurück zu Pilatus. Und jetzt ist er wieder am Zug. Und er findet keine Schuld an ihnen, aber er sagt dann seine Lösung, okay, dann so ein Kompromiss, so ein wäre, ich lasse ihn auspeitschen und dann lasse ich ihn frei. Er versucht den Durst dieser Menge mit so ein bisschen Blut zu stillen, um das Schlimmere zu verhindern. Irgendwie so ein Kompromiss, aber es funktioniert nicht. Und danach, das finde ich eigentlich einen wahnsinnig schlauen Schachzug, den er sich überlegt hat, die so ein riskantes Poker spielt. Er stellt das Volk vor diese Wahl, weil wollt ihr Barabbas, den Mörder, oder Jesus, diesen Lehrer? Wer soll freigelassen werden? Weil er rechnet damit, dass der gesunde Menschenverstand von der Menge, dass diese Einschätzung, dieser Hass auf Jesus, dass es nur etwas ist von den religiösen Führern. Und er hofft sich daraus so ein bisschen aus der Entscheidung rauszuwinden und diese Entscheidung abzugeben und dadurch Jesus frei zu bekommen. Dieses Motiv dahinter, das wird sehr intensiv in Markus Evangelium beschrieben. Markus 15 ab Vers 8, das heißt es, als jetzt eine große Menschenmenge zu Pilatus hinaufzog und ihn bat, wie üblich jemanden zu begnadigen, fragte er sie, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn es war ihm klar geworden, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihm ausgeliefert hatten. Doch die führenden Priester wiegelten das Volk dazu auf, stattdessen die Freilassung des Barabbas zu fordern. Und auch dort geht sein Plan nicht auf. Und am Ende, wir kennen die Geschichte, steht dieses Urteil. Nicht, weil Pilatus Jesus schuldig gesprochen oder von der Schuld überzeugt war, sondern weil der Druck auf der Straße zu groß war. Und ein Argument, das lesen wir dann im Johannesevangelium, was so in sein Herz reingeht, dort heißt es, wo sie ihm sagen zu Pilatus, wenn du diesen freilässt, bist du des Kaisers Freund nicht. Also wenn du Jesus freilässt, dann verrätst du auch deinen Beruf, deinen Auftrag, alles, was du hast. Und das ist der wunde Punkt bei ihm, der wunde Punkt, die Angst um das eigene Ansehen, Angst um den Job, Angst um die Sicherheit. Und er opfert die Gerechtigkeit für seinen eigenen Frieden. Und dann kommen wir zu diesem, was bei uns im Deutschen wie so ein Sprichwort geworden ist. Und er ließ sich Wasser bringen und wusch sich vor ihm Augen der Menge die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Was machen wir heute damit? Ich meine, bevor wir Pilatus jetzt verurteilen, sollten wir uns fragen, wo versuchen wir, unsere Hände in Unschuld zu waschen? Und ich meine, es ist so leicht, Pilatus zu verurteilen. 2000 Jahre danach, das kostet jetzt keinen Mut von der Kanzel, schlecht über Pilatus zu sprechen oder schlecht über ihn zu denken. Es ist sowieso sehr leicht, über andere zu sprechen und zu sagen, was sie falsch gemacht haben oder wo sie hätten anders handeln müssen. Andere Generationen zu fragen, wo wart ihr? Was habt ihr gemacht oder warum habt ihr nichts gemacht? Und dieser Bibeltext, der hat leider eine so schreckliche Wirkungsgeschichte, wo dieser Text so oft verwendet wurde, gegen Juden. Und das ist erschreckend, wie dieser Text behandelt wurde. Und es bleibt aber diese Frage auch an uns, wo waschen wir unsere Hände in Unschuld oder wo versuchen wir es? In dem Unrecht, was um uns herum geschieht. Was wir direkt sehen mit unseren eigenen Augen in unserem Umfeld, aber auch das, von dem wir hören von anderen, von dem, was wir sehen in den Medien über alle Kanäle. Und es ist so viel Ungerechtigkeit und es ist so erschlagend. Und man könnte jetzt so viele Beispiele von Ungerechtigkeit auf dieser Erde erzählen von uns hier in Hannover und darüber hinaus. Und ich muss manchmal an diese Geschichte vom barmherzigen Samariter denken, die Jesus erzählt hat, wo diese religiösen Führer auf den Weg sind und da liegt jemand, dem Unrecht geschehen ist und die Menschen gehen vorbei. Und ich denke manchmal so, diese Geschichte heutzutage, es fühlt sich so an, als man läuft rum und überall sind Leute, denen Ungerechtigkeit widerfahren ist. Es ist so viel. Und während man langläuft, hört man vielleicht noch die Nachricht und hört von noch mehr Ungerechtigkeit. Und wir sind erschlagen davon. Und trotzdem ist diese Frage, in der wir stehen, weil wir Verantwortung haben für unseren Handeln, wo lassen wir Unrecht zu? Wie ist es mit unserem Konsum? Wir wissen von so vielen Dingen, die falsch sind, wo Menschen ausgenutzt werden, ausgebeutet sind, wo es nicht fair ist. Und wir ringen damit. Und manchmal kommen wir nur zu der Antwort und sagen, ja, es ist zu kompliziert oder es ist zu teuer oder ich habe keine Alternative. Oder der Bereich der digitalen Welt von Social Media, Algorithmen, was wir an Leid sehen. Unsere Welt ist so komplex und so global geworden. Aber wir können uns dahinter auch nicht verstecken, weil wir tragen Verantwortung. Wir alle wollen irgendwie ja doch so eine weiße Weste haben. Wir wollen morgens aufwachen und das Gefühl haben, auf der richtigen Seite zu stehen. Aber das Leben fordert uns darauf, Verantwortung zu übernehmen. Und das bedeutet auch, Entscheidungen zu treffen. Auch wenn wir keine Entscheidung treffen, treffen wir Entscheidungen. Und das macht unsere Hände schmutzig. Pilatus wollte ein reines Gewissen durch diese symbolische Geste sich erkaufen. Aber dieses Bild, als er dort stand, die sich die Hände so gewaschen hat vor allem, das hat die Verantwortung nicht weggespielt. Er war verantwortlich dafür. Er hat es zugelassen. Das ist ungefähr so, wenn wir vor Problemen stehen, Ungerechtigkeit sehen, wir schließen unsere Augen und sagen, jetzt ist es weg. So ungefähr ist dieser Versuch, sich seine Hände dort zu waschen. Und vielleicht ist das das Evangelium für uns heute. Vielleicht ist es die Botschaft, dass wir aufhören, uns rauszureden, uns selber reinzuwaschen. Zu seinen Fehlern zu stehen, die man macht. Zu stehen dazu, dass wir Verantwortung tragen. Und wir leben nicht von unserer eigenen Fehlerlosigkeit, sondern davon, dass da einer ist, der unsere Schuld kennt. Und wir laden Schuld auf uns. In unseren Handeln, wo wir aktiv handeln, aber gerade auch da, wo wir nicht handeln. Und dieser Gott, dieser Jesus, der uns trotzdem ansieht und der unsere Schuld ans Kreuz genommen hat. Und das ist irgendwie so dieses Spannungsfeld, diese Radikalität, in dem wir als Christen sind. Diese Aussage, du wirst es nicht schaffen, deine Hände wirklich reinzuwaschen. Aber da ist einer, der genau dafür gekommen ist. Nicht, weil er schuldig ist, sondern weil wir schuldig sind. Nicht, weil er versagt hat, sondern weil wir immer wieder ausweichen unserer Verantwortung. Und vielleicht ist das heute, vielleicht ist es der Moment, der das ändert, indem wir uns bewusst machen, du musst nichts mehr tun, um eine weiße Weste zu bekommen. Du musst nicht mehr so leben, als wäre alles in Ordnung. Du darfst ehrlich sein. Mit den Entscheidungen, die du vermieden hast in deinem Leben, wo du weggeschaut hast, und das hat jeder von uns. In den Momenten, in denen du geschwiegen hast, nicht wo etwas in der Ferne passiert ist, sondern wo Dinge in unserem Umfeld passiert sind. Und mit dem, was wir weggeschoben haben. Und Jesus sagt in diesem nicht, jetzt reiß dich zusammen, sondern er sagt, gib es mir. Gib es mir. Und vielleicht wachst du morgen auf und die Welt wird genauso aussehen wie heute. Und du wachst morgen auf und die E-Mails sind immer noch da, die Entscheidungen, die anstehen, der Druck, den du spürst. Aber vielleicht ist der Knoten in deinem Magen ein Stück lockerer. Warum? Weil du nicht mehr die ganze Zeit damit beschäftigt bist, deine Unschuld zu beweisen und anderen zu beweisen, was du für eine reine Weste hast. Du musst nicht mehr krampfhaft versuchen, deine Weste weiß zu halten. Wenn du morgen aufwachst oder heute nach deinem Mittagsschlaf, dann darfst du wissen, du musst dich nicht mehr selber retten. Du kannst aufstehen in diesem Tag, nicht mit gewaschenen Händen, die alles von sich schieben, sondern mit offenen Händen. Händen, die bereit sind anzupacken. Hände, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Hände, die bereit sind, für andere einzustehen, weil wir wissen, jemand steht für uns ein und wir sind in seinen großen Händen. Amen.